SWR 2 Leben.
Ich habe den Cappuccino. Okay.
Sie jetzt noch nicht, weil ich beides in der Regel trinke. Ich weiß jetzt nicht, für was ich mich entschieden
habe. Umut nimmt einen Schluck Kaffee. Sie arbeitet bei einem Start-up am Potsdamer Platz in Berlin. Das Unternehmen betreibt eine Online-Plattform, über die Patienten Arzttermine buchen können. Jetzt hat sie eine Dreiviertelstunde Mittagspause.
Und Startups haben es ja so ein bisschen an sich, dass sie mehr Arbeit voraussetzen. Also es ist tatsächlich ein schon erhöhtes Arbeitspensum, würde ich sagen, zwischen 50 und 60 Stunden die Woche. Es klingt jetzt so, als würde man mich dazu nötigen, so ist es nicht. Also ich habe unfassbar große Freude und Spaß auf Arbeit. Ich leite halt ein Team von circa 10 Personen und mit Menschen zusammenzuarbeiten kann sehr, sehr erfüllend sein. Es kann aber auch sehr anstrengend sein manchmal.
Meinst du?
Ben hat gerade seine Kinder ins Bett gebracht. Jetzt sitzt er in der Küche.
Ich arbeite im Musikbereich und produziere Konzerte, bin relativ oft auf Reisen dafür. Meine Freundin arbeitet im Eventbereich und wir haben Wochen, wo wir beide mehr als Vollzeit arbeiten oder zumindest einer von uns und dann der normale Pegel ist aber, dass wir beide jeweils 30 Stunden arbeiten.
Ben und seine Freundin haben sich bewusst dafür entschieden, beide in Teilzeit zu arbeiten.
Also so dicht wie das Leben dann jetzt so in diesem Alter ist, dass man eigentlich immer sich mit irgendwelchen Themen auseinandersetzen muss oder darf, sei das irgendwie einen Kita-Platz zu suchen für das eine Kind, sei das sich für eine Schule zu entscheiden für das andere Kind. Klar, die Kinderthemen sind zahlreich, die beruflichen Themen sind da. Das heißt, der Alltag ist trotzdem sehr dicht.
Umut und Ben leben in Berlin. Zwei Großstädter mit abgeschlossenem Studium in ihren 30ern. Mitten in der Rush-Hour ihres Lebens. Stress gehört zu ihrem Alltag.
Also für mich persönlich ist das ein fairer Deal in puncto, ich sag mal, Work-Life-Balance, weil ich weiß, ich gebe halt während der Woche 150% und am Wochenende weiß jeder, die Umut braucht sie jetzt nicht anrufen. Also egal, wie wichtig dieses Topic ist, es kann warten bis Montag. Also das Wochenende nutze ich dann halt immer so, wie es mir tatsächlich in dem Moment gerade geht oder wonach mir gerade ist. Und will halt dadurch, dass die Zeit für mich wirklich sehr, sehr kostbar ist, auch nichts in Anführungsstrichen negativ Verbindliches. Also sowas wie, ich muss noch einkaufen gehen, ich muss jetzt noch putzen oder Sonstiges. Also da habe ich dann keine Lust zu.
Um Zeit zum Auftanken zu gewinnen, beschäftigt Umut eine Putzfrau. Lebensmittel und Getränke lässt sie sich nach Hause liefern. Dienstleistungen, die sie im Internet bucht. Über Plattformen, die in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Ben erinnert sich an einen Abend vor 5 Jahren.
Das war tatsächlich der Jahrestag mit meiner Freundin, also der Tag, an dem wir zusammengekommen sind. Und meine Tochter war relativ klein und zu Hause und es war in den Jahren davor eigentlich normal, dass wir da immer schön essen gegangen sind. Ich glaube, meine Freundin hatte die Idee, dass wir quasi in ein Restaurant, in das wir sonst gegangen wären, das dann eben auch geliefert hat. Da haben wir uns dann quasi ein schönes Abendessen liefern lassen und uns zu Hause quasi ein schönes Candlelight-Dinner kredenzt, ohne selbst gekocht zu haben an dem Tag.
Kochen, einkaufen, putzen, Wäsche waschen, etwas in der Wohnung reparieren, auf Kinder aufpassen, pflegebedürftige Angehörige betreuen, mit dem Hund rausgehen. Für alle solche Tätigkeiten gibt es Helfer und Helferinnen, die oft nur einen Mausklick entfernt sind. Für Umut und Ben sind sie wichtig, damit ihr Leben funktioniert. Sie gehören zu einer wachsenden Gruppe von Menschen, die bereit sind, für Hilfe bei der Haus- und Familienarbeit zu zahlen. Professor Philipp Stab ist Soziologe und beschäftigt sich mit der Zukunft der Arbeit. Sein Schwerpunkt? Das kommerzielle Internet.
Also mein Eindruck ist, dass wir es mit sozusagen einem Profil zu tun haben, das eher so die obere Mittelschicht betrifft. Man muss sich diese Dienstleistungen auch leisten können. Und diese Menschen greifen nun tatsächlich zunehmend zurück auf sozusagen digitale Dienstleistungen, die tatsächlich an so etwas erinnern wie eine moderne Dienstbotengesellschaft.
Die Auftraggebenden dieser Dienstboten und Botinnen sind keine bürgerlichen und adligen Familien wie im 19. Jahrhundert. Sie gehören auch nicht zu den Superreichen, die sich Hauspersonal rund um die Uhr leisten können. Es sind Menschen wie Umut und Ben, die gut verdienen, aber wenig Zeit haben. Ihre Bedürfnisse hat die Plattformwirtschaft erkannt.
Genau, dann müssten wir uns irgendwie näher aneinander setzen.
Philipp Hofmann hat gemeinsam mit Benedikt Franke im Jahr 2014 eine Online-Plattform gegründet, die vor allem Reinigungskräfte vermittelt.
Ich glaube, dass viele Leute einfach einen sehr hohen Wert auf ihre Zeit setzen, gerade wenn sie eine Familie haben, wenn sie einen sehr stressigen Job haben und dann bereit sind, einfach zu sagen, okay, ich kann nicht alles selbst machen und ich bin bereit, jetzt vielleicht anstatt mir ein teures Auto zu kaufen oder anstatt irgendwie teuer essen zu gehen oder solche Sachen zu machen, lieber dieses Geld da rein zu investieren, dass ich mehr Freizeit habe, mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann, vielleicht zum Sport gehen kann, keine Ahnung, was machen kann.
Der Soziologe Philipp Stab hat noch eine andere Antwort auf die Frage, warum haushaltsnahe Dienstleistungen so attraktiv für manche Menschen sind.
Und diese Antwort lautet, relativ simpel gesagt, dass sich immer im Konsumentenbereich immer Dinge durchsetzen, die sozusagen das Leben der Höhergestellten nachahmen. Weil die Leute versuchen, sich zu unterscheiden von letztlich den unteren Klassen. Und wenn Sie sich dann sozusagen Produktinnovationen angucken, das, was die Leute in bestimmten historischen Zeiten so konsumieren und attraktiv finden, dann sehen Sie, glaube ich, heute, dass wir sozusagen zunehmend versuchen, für größere Teile der Bevölkerung etwas zu etablieren, was bis vor kurzem, sagen wir mal vor 20 Jahren noch, eigentlich nur den extrem gut begüterten und den sozusagen höchstgestelltesten in Gesellschaften unseres Typs vorbehalten war. Und das sind sozusagen letztlich so etwas wie persönliche Assistenten.
Zu Ben nach Hause kommt regelmäßig eine Nanny für seine Kinder und eine Putzfrau.
Also am Ende erkaufe ich mir damit immer Zeit. Und deshalb trägt das zu meiner Zufriedenheit wirklich stark bei. Weil ich einfach, seitdem ich Kinder habe und noch sind sie klein, erfahre ich Zeit als die größte Mangelware in meinem Leben. Und das ist gar keine Beschwerde, das habe ich mir selber so ausgesucht. Aber die Möglichkeit, mir in dem Sinne Zeit zu erkaufen, ist auf jeden Fall was am Ende zu mehr Zufriedenheit und Entspanntheit und irgendeiner Form erfüllteren Leben führt.
Wer Tätigkeiten im Haushalt outsourced, hat mehr Zeit für andere Dinge. Wertvollere Aktivitäten oder einfach nur Zeit, um überhaupt Familie und Beruf gerecht werden zu können. Das ist die einfache Rechnung. Geht sie auf? Wie fühlt es sich an, sich von anderen helfen zu lassen? Wenn die neuen Dienstleister und Dienstleisterinnen das erste Mal die Türschwelle zur Wohnung überschreiten? Und welche Gedanken und neuen Aufgaben bringt das sich helfen lassen mit sich?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut so.
Lena und Simon sind Ende 20. Sie arbeitet im Krankenhaus als Ärztin, er in einem Start-up. Kurz nachdem sie in eine gemeinsame Wohnung gezogen sind, haben sie sich auf einer Internetplattform Profile von Putzkräften angeschaut. Wegen der Corona-Pandemie versuchen sie, so wenig Kontakt wie möglich zu anderen zu haben und telefonieren lieber.
Wir fanden es ziemlich schwierig, jemanden zu finden, der das auf Rechnung macht. Also wir wollten es nicht schwarz machen und sind so eigentlich dann auch auf Helpline gekommen.
Genau, dann haben wir geschaut, wen es gibt. Das funktioniert mit so Profilen, wo sich die Reinigungskräfte dann vorstellen. Genau, dann hat man geschaut, wer hat viele Bewertungen und wurde gut bewertet. Und so sind wir dann auf Bettina gestoßen.
Ich glaube, einmal kann man noch ergänzen, dass es auch so ein bisschen hin und her war, weil wir zum Teil dann irgendwie uns auch nicht so wohl damit gefühlt haben, mit dem Gedanken, weil es sich irgendwie dekadent anfühlte, nicht mehr seine eigene Wohnung zu putzen, sondern jemanden dafür zu bezahlen. Das war nochmal so eine Zeit lang immer wieder auch Gesprächsthema. Ja, jemand Fremdes in die Wohnung zu lassen, war für uns komplett neu.
Ja, ich glaube, das ist schon ein allgemeines Phänomen, dass die Leute sozusagen nicht mit dem besten Bauchgefühl bestimmte Dienstleistungen sozusagen nutzen.
Der Soziologe Philipp Stab.
Das ist bei den Paketlieferungen, wo die Interaktionen sehr kurz und begrenzt sind, nicht so das große Thema. Es wird aber natürlich ein großes Thema, sobald man Leute in sein Haus hineinlässt. Und es wird umso größer als Thema, je näher diese Leute auch sozusagen an die körpernahen Dienstleistungen kommen. Also gerade in der Pflege wird das essentiell.
Haus- und Familienarbeit in fremde Hände zu geben, ist für viele etwas Neues, das sie aus ihren Elternhäusern nicht kennen.
Also bei uns zu Hause war Reinigung definitiv voll das Frauending. Und für mich war es halt auch so ganz normal, so Männer können nicht putzen.
Und wäre das für deine Mutter damals in Frage gekommen, sich Hilfe im Haushalt zu holen?
Unter keinen Umständen.
Ben und seine Freundin wollen nicht in stereotype Rollen verfallen, in der die Frau einen Großteil der Haus- und Familienarbeit alleine stemmt. Es ist für sie selbstverständlich, dass sie sich beide beruflich verwirklichen.
Und diese Situation im Vergleich zu älteren, tradierteren Lebensmodellen von Familien bringt mit sich, dass unterm Strich die Familie mehr Arbeitszeit hat als früher vielleicht ein Verdiener in der Familie. Man trotzdem zwei Kinder hat und das lässt einfach nicht mehr so viel Zeit am Tag übrig, um dann all die Dinge zu tun, die meine Mutter oder mein Vater noch total selbstverständlich alleine zu Hause gemacht haben. Und in die Entwicklung der Frau durch die Emanzipation und die Möglichkeiten, die heute glücklicherweise Frauen genauso genießen wie Männer, dann ist die Zeit natürlich nicht mehr dafür da, dass die klassischen Frauenhaushaltsjobs von der Frau gemacht werden.
Nicht von der Frau, genau.
Du hast recht, aber immer noch von Frauen. Immer noch von Frauen.
Auffallend ist, dass überwiegend Männer Pakete durch die Gegend schleppen und Frauen sich in den Wohnungen ihrer Auftraggebenden ums Kochen, Putzen und die Kinder kümmern.
Also unser Putzmann, der kam ursprünglich von den Philippinen und der hat zu unseren Geburtstagen immer Frühlingsrollen mitgebracht und dann haben wir zusammen Frühlingsrollen gegessen. Außerdem hatte ich auch ein Kindermädchen, ein französisches Kindermädchen, zu der wir auch bis heute ein freundschaftliches Verhältnis haben. Also auch als die nicht mehr für meine Eltern gearbeitet hat, haben wir die noch regelmäßig gesehen, waren auf Geburtstagen eingeladen. Sie war bei Geburtstagen von uns eingeladen. Genau, sodass ich das schon auch aus der Kindheit kenne.
Heute macht Bettina bei Lena und Simon sauber.
Verratet ihr mir, was ihr Bettina pro Stunde bezahlt und wisst ihr, was bei ihr davon ankommt?
Jetzt zahlen wir 16 Euro pro Stunde für 4 Stunden.
Was davon bei ihr ankommt, wisst ihr das auch?
Es gibt eine Servicegebühr von 1,90 oder 1,50 auf der Rechnung, aber wir glauben, dass mehr an Helpling geht, aber wir können es nicht genau beziffern.
Tatsächlich behält die Vermittlungsplattform neben der Servicegebühr 25% des Stundenlohns. Bei Lenas und Simons Putzfrau Bettina kommen demnach von den 16 Euro also nur 12 Euro an. Davon muss sie als Selbstständige noch Versicherungen und Steuern zahlen. Wenn sie krank oder im Urlaub ist, verdient sie nichts. Selbst wenn sie 40 Stunden die Woche putzen würde, dürfte ihr Geld zum Leben sehr knapp sein. Wer über Plattformen Dienstleistungen bucht, weiß häufig nicht genau, was tatsächlich bei ihren Helfern und Helferinnen ankommt. Deren finanzielle Situation kann zur Belastung für Auftraggebende werden. Bens Wohnung putzt eine Frau aus Polen. Zu Beginn der Corona-Krise hat er mit seiner Freundin viel über sie gesprochen.
Weil natürlich das auch jemand ist, dessen Einkünfte begrenzt sind. Sprich, das ist jemand, den diese ganze Krise noch deutlich stärker trifft. Und 60-70% der Haushalte, bei denen geputzt wird, haben eben jetzt abgesagt aufgrund der Situation, dass man einfach auch wenig Kontakt haben soll. Und das finde ich auch total nachvollziehbar und auf der einen Seite richtig. Und wir haben da lange drüber nachgedacht und gesprochen und wir haben jetzt gerade auch gar kein Problem damit, die Wohnung selber zu putzen, weil wir ständig zu Hause sind. Aber haben uns dann nach längerer Diskussion dafür entschieden, dass wir trotzdem versuchen, Zeitfenster zu finden, wo wir einfach möglichst draußen sind und sie trotzdem kommen kann. Und wir auch einfach doppelt oder dreifach bezahlen, damit man in der Form zumindest in dieser Situation da solidarisch sein kann. Und jemand nicht komplett ins Bodenlose fallen lässt, weil einfach komplett die Einnahmen flöten gehen.
Anders als die Boten, die online bestellte Schuhe, Bücher, Lebensmittel oder Pizza bis zur Wohnungstür liefern, kommen die Putzfrauen, Nannies und Dogsitter in die Wohnungen und bleiben keine Fremden.
Sie ist seit ungefähr unser Alter und hat in Polen Politikwissenschaften studiert, aber arbeitet jetzt hier als Reinigungskraft. Es erschüttert mich irgendwie, dass in unserem Land Akademiker dann als Reinigungskraft arbeiten.
Hast du manchmal das Gefühl, dass ihr so ein System auch fördert dadurch? Fördert ihr sozusagen diese Ungerechtigkeit?
Nee, das würde ich eigentlich nicht so sehen. Weil, ich glaube schon, also wir also ich denke, es wird ja niemand dazu gezwungen, für jemand anderes als Reinigungskraft zu arbeiten.
Die Situation der im eigenen Haushalt Beschäftigten lässt die meisten nicht kalt. Das haben auch die Plattformen verstanden. Sie präsentieren die Dienstleister und Dienstleisterinnen, die sie vermitteln, als selbstbestimmte Personen, die häufig herzliche und langfristige Beziehungen zu ihren Kunden und Kundinnen aufbauen. Dass das Arbeitsverhältnis durch solche familienähnlichen Beziehungen auch sehr diffus werden kann, bleibt unausgesprochen. Dabei scheint es eher die Ausnahme zu sein, dass die Beziehungen zwischen Auftraggebenden und ihrem über Plattformen gebuchten Personal über viele Jahre Bestand haben. Bei Umut haben die Reinigungskräfte in den letzten Jahren mehrfach gewechselt.
Also wenn ich mir die Leute anschaue, die zum Beispiel schon bei mir waren, sind das ja auch sehr, sehr häufig Leute, die zum Beispiel gar nicht in Berlin wirklich ansässig sind. Die sind hier für ein Jahr, für ein halbes Jahr, für zwei Jahre, wie auch immer. Da sind halt auch sehr viele Leute, die dann sagen, ich finde in Berlin gerade nichts anderes. Welche Firma stellt schon jemanden ein, von dem man weiß, der ist in drei Monaten wieder verschwunden? Und ich sag mal, die Tätigkeit als Reinigungskraft über so eine Plattform, die ist ja dann auch sehr verlockend. Ich glaube tatsächlich, das ist schon so eine Win-Win-Situation.
Und es gibt noch einen anderen Grund, warum Dienstleister und Dienstleisterinnen nicht lange bei den Plattformen bleiben. Der Soziologe Philipp Stab.
Ich habe öfter dieses Gespräch gehabt mit Leuten, die sozusagen sich eine häusliche Dienstleistung bestellt haben. Und das Erste, was die Person, die dann da kommt, tut, ist, nachdem sie eine Stunde im Haushalt ist, ist zu sagen, hier ist meine Telefonnummer. Wenn du das ganze Ding ohne die Plattform, die sich 30-50% der Umsätze schnappt, tun willst, billiger für dich und für mich kommt auch mehr Geld hinten raus, dann lass uns das sozusagen auf der informellen Art und Weise machen. Ich bin mir persönlich gar nicht so sicher, ob sich zumindest in diesen Bereichen diese Plattformen deswegen auch wirklich durchsetzen werden und ob die nicht nur ein Vehikel des Zugangs zu sozusagen einer relativ etablierten Art, diese Arbeit zu organisieren sind.
Wenn die Dienstleister und Dienstleisterinnen zuverlässig ihre Arbeit erledigen, kann den Auftraggebenden viel Haus- und Familienarbeit erspart bleiben. Den Großeinkauf besorgen, den Boden wischen, die Kinder vom Kindergarten abholen. Aufgaben, die Auftraggebende von ihren To-Do-Listen streichen können. Neu auf die Liste kommt das Verwalten der Dienstleistungen und das Delegieren von Tätigkeiten. Jede zweite Woche steht in Bens Kalender, Putzfrau kommt.
Es gibt einen regelmäßigen Termin. Aber der kann dann vielleicht mal nicht eingehalten werden, weil auch dort mal Kinder krank werden, weil man mal im Urlaub ist. Und dann hat man natürlich Abstimmungsaufwand und dann muss man Ersatztermine finden. Dann bemüht man sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause zu sein. Bei mir persönlich merke ich, dass es auch mit einem gewissen Schamgefühl zu tun hat. Ich will da nicht da sein, ich will das nicht sehen, wie jemand sowas für mich macht.
Ben gibt seiner Putzfrau Anweisungen.
Heute bitte auch die Fingerfarben von den Scheiben. Oder es wäre super, wenn wir mal wieder durch die Fenster gucken könnten.
Und wenn sie etwas nicht zufriedenstellend erledigt, gibt er ihr Feedback oder ärgert sich und putzt selbst nach.
Man ist daran gewöhnt, dass das ein Part ist, um den man sich gekümmert hat, für den man Geld bezahlt und der funktioniert. Und wenn der dann mal nicht funktioniert und quasi einen neuen Aufwand generiert, dann kenne ich in mir selber schon den Reflex, dass mich das anstrengt. Und das finde ich selber ziemlich unsympathisch, jetzt wenn ich darüber spreche, aber das ist auf jeden Fall so.
Wir dürfen nicht vergessen, dass Konsum in einem bestimmten Sinne auch Stress ist. Also sehr selten kommt irgendeine Reinigungskraft in irgendeinen Haushalt, die sie über eine Plattform gebucht haben und die dann deswegen wahrscheinlich auch öfter wechselt. Und sie haben nicht eigentlich ständig damit zu tun, mit der auch irgendwie darüber zu sprechen, wie sie sozusagen diese Arbeit tun soll. Gleichzeitig, wenn sie sozusagen sich manchmal in der U-Bahn umgucken und sie sehen Leute, neben ihnen sitzt jemand und sie sehen, der macht gerade Online-Shopping auf seinem Handy. Ist das wirklich eine Entspannung von sozusagen den Zeitbudgets, den die Leute haben? Oder ist es nicht eher sowas wie Konsumstress, dem sie zunehmend ausgesetzt sind? Ich glaube, es ist eher Letzteres. Es ist eher auch eine Intensivierung von Zeit, die dann eben nicht mehr sozusagen mit Arbeit, sondern mit Konsum vollgestopft wird. Das große Versprechen sozusagen auf eine von Freizeit immer mehr durchdrungene Gesellschaft, in der die Leute mit ihrer Zeit selbstbestimmt umgehen können, die erfüllen, glaube ich, auch diese Dienstleistung nicht wirklich.
Wenn sie nichts im Kühlschrank haben oder keine Lust auf Kochen haben, wollen Lena und Simon manchmal etwas Warmes zu essen bestellen.
Dann sucht man erstmal eine Stunde nach etwas, was man irgendwie ansprechend findet. Manchmal führt es auch dazu, dass man es dann doch sein lässt und doch irgendwie Brot isst. So. Wenn man was findet, dann ist es in der Regel Sushi.
Dann kommt ein Zusteller. In der warmen Styroporkiste waren so Sushi-Platten drin und dann hat man das zu Hause vom Fernseher gegessen oder vom Laptop.
Ben gähnt. Es ist spät geworden. Er war in den letzten Wochen im Dauereinsatz. Er hat im Homeoffice gearbeitet, seiner Mutter geholfen, einen Plan auszutüfteln, wie ihr Restaurant die Corona-Krise übersteht und mit seiner Freundin rund um die Uhr die Kinder betreut. Die Corona-Pandemie bedeutet für ihn eine besonders herausfordernde Zeit, die er ohne Kindergarten und Kinderfrau meistern muss. Normalerweise ist die Kinderfrau ein wichtiger Anker für ihn und seine Freundin, auch weil sie sonst wenig Unterstützung haben.
Der Hintergrund ist, dass mein Vater vor ein paar Jahren verstorben ist und die Mutter meiner Freundin, beide relativ plötzlich, beide zu jung. Und das waren die beiden Großeltern, die am häufigsten bei uns waren, um uns zu unterstützen, vor allem wenn jeweils einer von uns beruflich auf Reisen war. Und dann war relativ klar, dass wir unsere Berufe nur schwerlich in der Form weiterführen können, wenn wir überhaupt keine Unterstützung haben für unsere Kinder.
Über eine Online-Plattform haben sie nach einer Kinderbetreuung gesucht, 3 Kandidatinnen ausgewählt und sich mit ihnen getroffen.
Und eine Frau war eher dann so in dem jungen Oma-Alter für unsere Kinder, was uns von Anfang an sehr sympathisch war, einfach weil wir das total wertvoll immer geschätzt haben, auch die Zeit mit der Oma, mit einer anderen Generation, mit einem anderen Blick aufs Leben nochmal. Und es war so dieses Gefühl von, fühlt sich einfach gut an, da ist jemand, der lebenserfahren ist, der sehr offen und positiv und fröhlich ist. Es hat sich zum Glück sehr schnell so angefühlt, wie wir gehofft haben, nämlich dass es so eine, tatsächlich so eine Art von entfernter Verwandtschaft ist. Auch für die Kinder war es sehr schnell einfach eine sehr innige Beziehung. Also bestmöglich für uns. Natürlich trauern wir trotzdem der Familienbetreuung hinterher, die wir früher hatten. Es wird nie das Gleiche sein natürlich, wenn es trotzdem ein bis vor kurzem noch fremder Mensch ist, der da in das Innerste deines Systems irgendwie mit eintritt und mit dem Wertvollsten, das du hast, irgendwie mit deinen Kindern zu tun hat.
Ich wollte dir noch mal was vorlesen aus dem Buch Die Rückkehr der Diener von Christoph Bartmann. Und zwar: Wir haben über die Jahre gelernt, kritische Konsumenten zu sein und jedes Lebensmittel ohne Gütesiegel in Frage zu stellen. Aber wir halten weiterhin fast alles für gerechtfertigt, was uns entlastet. Woher kommt überhaupt dieser kollektive Mittelklassenwunsch nach Entlastung oder anders? Was ist es, das uns derart belastet, dass wir im Alltag ständig auf Zuarbeit von Dienstleistern angewiesen sind? Der Stress, der uns quält und mit dem wir auch gerne angeben, hat seine Ursache oft in den bekannten Vereinbarkeitsproblemen zwischen Beruf und Familie. Wir verschaffen uns Entlastung, indem wir den Stress an Helferinnen und Helfer weitergeben, die ihrerseits ein noch viel größeres Problem haben, Beruf und Familie zu vereinbaren. Nachdem wir unsere Dienstleister honoriert haben, ist das aber nicht mehr unser Problem.
Es lässt einen Teil in mir streng auf mich selbst blicken und sich bestätigt fühlen und rufen, guck, was tust du da? So, du musst das große Ganze überdenken, anstatt diese Symptome ständig zu bekämpfen und damit neue Probleme zu schaffen.
Auf faire Bedingungen achten beim Buchen von Personal für die Haus- und Familienarbeit. Das ist auch wichtig, um die Polarisierung der Gesellschaft nicht weiter voranzutreiben. Akademisch geprägte obere Mittelschicht hier und Dienstleistungsproletariat da. Und vielleicht ist die Corona-Krise ja auch eine Chance für mehr Wertschätzung für Dienstleister und Dienstleisterinnen. Eine Zeit, in der ohne Paketzusteller viele Wünsche unerfüllt geblieben wären. Und in der Zeit geschlossener Kindergärten wurde die Kinderfrau noch sehnlicher herbeigewünscht als sonst.